Ich sage immer auch in der Gemeinde, weil du danach gefragt hast, Gott sei Dank, es ist ein Privileg, dass wir Gottesdienst feiern können, wenn ihr jetzt die Zahlen seht und auch die Nachrichten hört und jetzt ab Montag auch von Mario Dammann neue Anweisungen in Anführungsstrichen sogar direkt für unseren Landkreis, wo die Zahlen noch weiter runtergehen. Da muss man sagen, da kann man jetzt rummosern, machen, was man will, aber wir sind sehr, vor allem sehr dankbar dafür, dass wir Gottesdienst noch feiern können und bemühen uns deswegen sehr, einfach uns an die Regeln zu halten, weil wir dieses Privileg weiterhin nutzen wollen. Und ich freue mich, dass ihr da auch sehr ordentlich und super da dran seid. Ich komme ja nicht als Kontrolleur, aber wir haben ein extra Corona-Team. Da ist auch eine Ärztin dabei, jemand, wo beim Landratsamt arbeitet. In der Stamme ist ja alles ein bisschen größer. Und wenn wir Gottesdienst feiern, kann das sogar jetzt noch bis über 100 Leute sein. Von den Räumlichkeiten her und unserer Lüftung, das ist toll. Aber es ist eine Verantwortung, gerade in unserer Zeit. Und auf der anderen Seite weiß man und glaube, wissen wir alle, man hat es nicht in der Hand. Und das ist vielleicht eine ganz wichtige Lehre dieser Situation. Man bekommt mit, was die ganze Zeit eigentlich schon Realität ist. Wir haben es nämlich nie in der Hand. Okay, umso wichtiger ist wirklich, dass uns bewusst wird, Weihnachten wird anders, so wie du in deinem Einstieg auch deutlich gemacht hast, klar, aber Weihnachten fällt nicht aus. Vielleicht ist dieses anders gerade die Chance, Weihnachten neu zu erleben. Und für mich ist ein tolles Beispiel dafür, wie das, vielleicht habt ihr das gehört oder auch selber da schon reingeschaut, zum Beispiel im ICF Karlsruhe gegangen ist. Die haben in den letzten Jahren Weihnachtsmusical gemacht, wie viele andere Gemeinden auch, aber ICF-mäßig eben da explodiert es. Ich glaube, letztes Jahr haben sie 50.000 Besucher gehabt bei ihren Angeboten, 3 oder 4, 5 Musicals, die sie in der größten Halle dort machen, und haben dieses Jahr für 100.000 Leute konzipiert gehabt. Und dann kommt Corona dazwischen und war klar, das funktioniert nicht. Es ist ein riesen, ich sag mal auch missionarisch, evangelistisch ganz positives Event geplant gewesen und es kann nicht stattfinden. Was machen wir jetzt? Gott hat uns seither so viel Wachstum oder auch Leben geschenkt. Wie soll das weitergehen? Und dann sind sie auf die Idee gekommen, naja, Digitalisierung. Wir machen das jetzt, machen da draußen eine Kampagne. Und in der Zwischenzeit, in dieser Kampagne, wir als Stammi und ich weiß jetzt zum Beispiel FEG und Christuskirche in Lörrach machen auch mit und viele andere bei dieser Aktion 24 Mal Weihnachten neu erleben. Das ist draus geworden und es sind so viele, dass 100.000 wahrscheinlich viel zu wenig sind, die jetzt bei dieser Aktion erreicht werden können. Also ich habe so gedacht, ihr gedachtet es so zu machen, aber Gott hat aus Corona und mit diesen Möglichkeiten noch was viel Größeres draus gemacht. Und ich finde, das ist die richtige Perspektive. Wir haben einen Gott, für den Probleme kein Problem sind. Und gerade an Weihnachten wird es ja deutlich in der Weihnachtsgeschichte. Und ich hoffe, dass ihr auch jetzt bei dem, was ich euch weitersagen möchte, vielleicht das als einen besonderen Impuls mitnehmt und sagt, oh ja, ich möchte an diesem Punkt auch Weihnachten neu erleben. Ich weiß nicht, wer von euch hat davon schon gehört? Okay, wer hat schon mal den Trailer gesehen? Also, wo das vorgestellt wird, worum es da geht. Da braucht man nur ins Internet gehen, Flo, brauchst du jetzt nicht machen, www.weihnachten neu erleben und dann kommt ein Trailer. Auf den aufbauend habe ich gedacht, möchte ich gerne auch den Einstieg der Predigt nehmen. Und zwar wird im Trailer deutlich gemacht, also in diesem Einführungsfilmchen klar gemacht, naja, wer schaut schon Herr der Ringe, ohne zu wissen, wie war es davor und was gehört da eigentlich dazu? Oder überhaupt jetzt in dieser Zeit, es ist ja jetzt grundsätzlich aber Corona-bedingt noch viel mehr Zeit der Serien. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Serien schaut. So, fällt da jemand eine ein? Klassisch war das natürlich früher Raumschiff Enterprise, mittlerweile Discovery, zwischen rein Voyager und was es sonst noch alles gibt. Andere Serien, fallen euch welche ein? Also ich gucke schon auch mal mit meiner Frau gerne eine Serie. Was? NCIS, genau, oder House of Cards, wurde mir gesagt, ist so eine große Serie. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber im Moment schaue ich mit meiner Frau Virgin River. Das ist dann so ein bisschen mehr was Herzbewegendes, aber es bewegt auch mein Herz. Was ich mit Vergnügen geschaut habe, ist Suits oder Suits. Ich überlege immer wieder noch, und zwar da geht es um Anzüge. Und es gibt nur manch andere, und ich habe ein paar Bilder von vielleicht euch mehr oder weniger bekannten Staffeln, wo er sagt, aha, und was ist das Besondere an diesen Staffeln, an diesen Serien? Manchmal könnte man es mit einem Wort zusammenfassen, am Ende gibt es immer einen Cliffhanger. Gell? Da wird irgendwas gemacht, wo klar ist, okay, Mensch, eigentlich möchte ich gleich weiterschauen. Und wenn man Zeit hat, dann guckt man plötzlich nicht nur die erste, zweite, also dann kann es auch ein bisschen länger sein. Also Folge. Und warum ich jetzt darauf komme, ist am Anfang, gerade bei dem Suits, das ist so rechts, das ist der Mann in den Anzügen, Harvey Specter, Anwaltsgeschehen, was da so drumherum geht, Intrigen, alles Mögliche. Am Anfang kommt meistens eine kurze Sequenz, was bisher geschah. Was bisher geschah. Und dann habe ich gedacht, das ist der Einstieg für uns, Weihnachten neu zu erleben, zu fragen, was bisher geschah. Wir alle haben so das Bild von Weihnachten, von Krippe, von Maria und Josef, Ochs und Esel, mehr oder weniger romantisch wie hier oder sehr realistisch. Mittlerweile versucht man das ja auch deutlich zu machen. Naja, so wie bei uns war es ja dort nicht, wissen wir ja auch, Logo. Und trotzdem, das Entscheidende eigentlich, denke ich, um Weihnachten zu verstehen, ist zu wissen, was bisher geschah. Also was muss man wissen, um richtig zu kapieren, was eigentlich an Heiligabend passiert ist? Was gehört dazu, dass man nicht nur einfach dieses, ich sag's mal, für uns jetzt heute romantisierte Weihnachtsbild hat mit fester Liebe, der Freude, ein Kind wird geboren und all das, was da auch an Wahrheit, aber an vielleicht auch manchmal Unklarem geschieht. Was sollte man im Vorfeld gezeigt haben oder gesehen haben? Oder ich drücke es mal nur anders aus, wenn ihr Filmemacher werdet und ihr müsstet jetzt diese 2 Minuten füllen, was bisher geschah, wo dann die Folge kommt, Weihnachten, Heiligabend. Was würdet ihr zeigen? Was sollte da drin vorkommen in diesem Clip? Hätte ich jetzt eine Tafel oder einen Stift? Ein Stift wäre gefährlich, würde ich hier hinschreiben. Ist aber nicht schlimm. Helft mir mal. Was würdet ihr sagen, was gehört unbedingt dazu, um zu verstehen, um Heiligabend, um Weihnachten richtig zu verstehen? Was sollte man da wenigstens vornehmen? Das darf nicht viel sein. Es muss Wesentliches sein.
Also die Schuldfrage des Menschen?
Ja. Paradies. Man kann nichts Falsches sagen, also jetzt so. Ich werde es nur nicht aufgreifen. Ankündigung der Geburt Jesu. Ja, also Vorhersage oder die Hoffnung. Also da seid ihr schon für meinen Eindruck im Wesentlichen dran. Ich habe so überlegt, wenn ich den Trailer zeigen würde, ich würde auf jeden Fall mindestens 3, vielleicht so 3,5 Sequenzen bringen. Und die erste Sequenz wäre definitiv die Schöpfung. Und bei der Schöpfung würde ich betonen wollen, wer ist eigentlich der Gott, an den wir glauben? Weil wir an Weihnachten ja immer wieder reden, Gott kommt zu uns. Ja, was ist denn das für einer? Ist es ein despotischer Gott? Ist es ein philosophischer Gott, den es nur theoretisch gibt? Ist es ein Gott, dem letztlich diese Welt eigentlich egal ist? Es gibt die unterschiedlichsten Gottesbilder. Und darum denke ich, ist es wichtig, wenn man von Weihnachten, wenn man Weihnachten richtig verstehen möchte oder auch wenn wir mit Menschen über Weihnachten ins Gespräch kommen, Gott kommt zu uns sagen, dann sagen, jawohl, das ist der Gott, der diese Welt geschaffen hat. Davon sind wir davon überzeugt. Ob er das via Evolution oder anders gemacht hat, ehrlich gesagt, Leute, das ist mir egal.
Ich glaube, er ist der, der dahinter steht, der hinter der Kreativität dieses Lebens ist und der letztlich uns Menschen auch zu Kreaturen geschaffen hat in einer besonderen Art und Weise als Gegenüber. Dieser Gott ist ein Gott, der leben will, der unser Leben will, der die Erde will, der positiv an diese Welt rangegangen ist, der sie wunderbar geschaffen hat und der den Menschen sich zum Gegenüber gewünscht hat. Der möchte, dass in dieser Welt eine heile Beziehung ist. Das ist das, was ich als erstes sagen möchte. Ich möchte von der Schöpfung reden und von dem Gott dieser Schöpfung, der es sehr gut gemacht hat. Aber dann möchte ich auch von der Realität des Lebens reden. Und darum muss ich zweitens wirklich auch, ich sage es mal beim Stichwort Schuld, vom Sündenfall reden. Und beim Sündenfall geht es um den Menschen. Nicht um den Menschen schlecht zu machen, sondern um den Menschen gerecht zu werden und um auch realistisch und ehrlich zu sein. Und ehrlich gesagt, sind wir alle so gut, wie wir sein wollen oder sollen? Also bei mir klappt das nicht. Ich krieg's immer wieder hin, nicht nur in ein Fettnäpfchen zu tappen, sondern auch entsprechende Sachen zu machen, wo ich mich danach wirklich schäme dafür und denke, was, wie bist du auf so einen bescheuerten Gedanken gekommen? Und da muss ich gestehen, ich bin gar nicht auf den Gedanken gekommen, ich habe es einfach gemacht. Oder nicht gemacht. Also, und das finde ich wichtig, wenn wir von Schuld reden, dann geht es nicht um eine Schwarzmalerei, sondern dann geht es ein Stück weit auch um ein realistisches mit unserem Menschsein umgehen und sagen, jawohl, wir werden aneinander schuldig. Wer in einer Beziehung lebt, je enger, umso schlimmer manchmal. Und wir brauchen das, dass wir Vergebung erleben können. Und genau das ist die Geschichte dann, die ich wahrscheinlich als drittes dran setzen möchte. Gott hat nämlich exemplarisch an Israel, das wäre so das Stichwort, deutlich gemacht, ich will mit euch trotzdem in einer Gemeinschaft leben, in einem Bund zusammen sein. Ich will mich mit euch Menschen verbünden, trotz aller Schuld, trotz allem Trennenden. Ich möchte mit euch zusammenkommen. Und dann hat er das angefangen mit Abraham. Aber bei Abraham steckt schon jeder Mensch drin. Denn die Verheißung, die Abraham gegeben wurde, war, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Alle Menschen sollen also von dem Abraham profitieren. Nicht nur die Juden, nicht nur die Muslime, nicht nur die Christen, die sich explizit auf den Abraham berufen, wie berechtigt auch immer. Alle sollen gesegnet werden. Und das ist die Heilsgeschichte oder die Geschichte der Erwählung Israels, wo man merkt, es ist wunderbar, wenn ein Volk mit Gott unterwegs sein kann. Aber es ist genauso erschreckend, wenn dieses Volk Gott den Rücken kehrt. Und darum ist es so die Sinuskurve des Lebens, die im Grunde im Alten Testament geschildert wird. Von den Richtern zu den Königen, dann mittendrin die Propheten, die ihnen gesagt haben, so geht es aber nicht. Und man spürt etwas von dem, was eigentlich unser Leben bis heute ausmacht. So ein Auf und Ab von Wollen, Sollen, Können, Versagen. Und in dem Ganzen leuchtet dann immer klarer diese Verheißung Gottes auf. Ich sehe, was euer Problem ist und ich werde es selber lösen. Wenn ich es jetzt in Bilder aufzeichnen wollte, dann würde ich bei der Schöpfung die Sonne aufzeichnen und würde machen, Gott lässt seine Sonne scheinen über alle, über Gerechte, Ungerechte, Gute und Böse. Dann beim Sündenfall würde ich sagen, wie die Wolken, wie eine dunkle Wolke zwischen die Sonne kommt und wie deutlich wird, das dringt nicht mehr so durch. Es ist alles noch da, wie in dem schönen alten Lied, Gottes Liebe ist wie die Sonne. Also sie ist immer noch da, auch wenn noch so graue, dunkle Wolken sind. Und dann würde ich machen, dass so die Sonnenstrahlen durch die Wolken durchdringen. Das sind die Verheißungen. Das ist die Verheißung Gottes. Ich werde mich dieses Problems persönlich annehmen. Trailer zu Ende. Und jetzt kann Weihnachten kommen. Ich habe einen kleinen Clip gefunden und ein Florian gebeten, uns den mal kurz einzublenden. Es gibt von Gerd Medien 7 Minuten, also die Bibel in 7 Minuten. Und da wird jetzt in 2 Minuten 40 Sekunden genau dasselbe gemacht, was ich habe. Und wir können es mal abgleichen. Ich habe es nicht vorher angeschaut. Also ich habe es schon mal gesehen natürlich, aber ich habe jetzt nicht versucht, mich dem anzupassen. Und da können wir mal fragen, so für uns, hat es passt, was wir jetzt gesagt haben bis jetzt?
Am Anfang schuf Gott das Universum und den Planeten Erde. Menschen wurden nach Gottes Bild geschaffen, um Gottes Werk fortzuführen. Doch bald gingen die Menschen eigene Wege und nicht die Wege Gottes. Egoismus und Gewalt erfüllten die Welt. Da fing Gott nochmal von vorne an, mit einer Familie. Und Gott schloss einen Bund mit einem Mann namens Abraham. Das Land, das du vor dir siehst, ist deins. Durch deine Nachkommen will ich die ganze Welt segnen. In wenigen Generationen wuchs Abrahams Nachkommenschaft zu dem großen Volk Israel heran, das den Ägyptern Angst machte und deshalb von ihnen versklavt wurde. Durch den demütigen Anführer Mose führte Gott die Israeliten aus Ägypten heraus in Richtung verheißenes Land. Während ihres Marschs durch die Wüste gab Gott ihnen Gebote, damit die Israeliten nach Gottes Willen zu leben lernten. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung voller Jammern und Klagen führte Gott das Volk Israel zurück ins gelobte Land. Nach dem Sieg feierte das Volk seinen Gott, doch wenig später wandte es sich wieder von ihm ab und ging eigene rebellische Wege. Das wurde zu einem Muster für viele Generationen. Zurück im gelobten Land fiel es Israel anhaltend schwer, Gottes Wegen zu folgen. So wurde Saul Israels erster König, aber er beging große Fehler, vor allem kehrte er Gott den Rücken zu. Da wählte sich Gott den mutigen jungen David als nächsten König. Unter Davids Herrschaft wurde Israel reich von Gott gesegnet. David gab seinen Thron an seinen Sohn Salomo weiter, dem Gott viel Weisheit gab. Salomo baute einen prächtigen Tempel, doch mit der Zeit kam Salomo von Gottes Wegen ab und sein Reich zerfiel in 2 Teile, Israel und Juda. Gott schickte Propheten, die beide Völker aufriefen, auf Gottes bessere Wege zurückzukehren, aber sie wollten nicht hören. Gottes Volk wurde aus dem gelobten Land vertrieben, der Tempel wurde zerstört und viele wurden als Sklaven weggeführt. Aber auch im Exil sprach Gott seinem Volk Mut zu durch die Propheten. 60 Jahre später wurde diese Hoffnung wahr, als das jüdische Volk freikam und ins versprochene Land zurückkehrte. Gottes Boten wiesen auf einen kommenden König, den Messias, der Israel wieder aufrichten und ein Reich des Friedens begründen wird. So lebte das jüdische Volk in Hoffnung. Und Gott sprach 400 Jahre lang nicht mehr durch Propheten. Aber dann leitete Gott einen ganz neuen Abschnitt seiner Geschichte ein. Israel gehörte inzwischen zum Römischen Reich und die Juden sehnten sich nach dem Messias, einem Befreier. Die Jungfrau Maria.
Genügt. Aber ich finde, es ist eine Hilfe und es ist wichtig, ich sag mal so, die ganze Geschichte im Blick zu behalten oder im Blick zu haben. Man könnte ja auch noch weitermachen, was ich jetzt nicht mache, nämlich in die Richtung weiter nach vorne zu gehen. Was kommt denn da noch? Und das ist das Interessante ja, dass da ein großer Bogen gespannt wird. Und dass die Verheißung des Messias und seines Reiches, seines Friedensreiches sozusagen vom Alten Testament her schon da gipfelt, wo es dann Johannes in der Offenbarung auch wieder ansetzt. Die kommen am selben Punkt raus, Offenbarung 21. Und Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Alle Völker werden sein Volk sein. Und die Verheißung wird ans Ziel kommen und das Paradies, in Anführungsstrichen, wird nun mal auf eine ganz andere, aber nun neue, in einer ganz tiefen Weise freiwilligen Art und Weise Vollendung erleben. Aber jetzt sind wir ja kurz, in Anführungsstrichen, vor Weihnachten gehen darauf zu und ich möchte euch ermutigen, für euch vielleicht einmal reinzuklicken bei dem 24 Mal Weihnachten neu erleben.
Da gibt es mittlerweile auch tolle Angebote für Kinder, so ein Adventskalender, für Jugendliche vom EC extra gestalteten Programm, für Erwachsene einmal in der Woche einen 10-minütigen Videoclip von Johannes Hartl, wo er in einer ganz, finde ich, sehr ansprechenden Art und Weise auch die Kapitel, die hier in diesem Adventskalenderbuch beschrieben sind, die Hauptkapitel, erläutert und deutlich macht: Glaube ist eine Herausforderung, Glaube ist ein Geschenk, Glaube ist der Wendepunkt und Glaube ist ein Lebensstil. Und das kommt in dem Video, finde ich, sehr schön rüber. Außerdem, wer Freude hat, ein alter VW-Bus, so ein grün gestrichener in der entsprechenden Farbe, der muss eigentlich da mal reinklicken. Ich finde den Bus schon allein cool. Also, aber Hartl macht das auch richtig gut. Ich möchte heute nochmal den Akzent eigentlich aufgreifen und euch, wenn jetzt auch gleich Abendmahl und Lobpreis ist, das nahelegen. Am Anfang vom Advent, das Wort eigentlich zum ersten Advent, aber ich finde, es ist überhaupt das Adventswort schlechthin, steht Zacharja 9, Vers 9b. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und dann steht sogar, wie er kommt, nämlich arm. Und das ist eine Vorschattung dessen, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Aber ich möchte einfach bei dem hier stehen bleiben, weil ich den Eindruck habe, das ist fast sowas wie ein kleiner biblischer Trailer. Und es kann, und ich würde es uns wünschen, dass es uns sogar wird, in dieser Adventszeit so ein Leitfaden, der uns hinzieht und bewegt, Weihnachten neu zu erleben. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Ich finde, es ist ein Wort, das auf der einen Seite neugierig macht, deutlich spricht und doch irgendwie voller Spannung und Rätsel ist. Ich habe so für mich mal aufgeschrieben, wer ist dieser König und was bedeutet sein Kommen? Wie nahe kommt er uns denn? Und was will der Gerechte bei uns Sündern? Hält er das überhaupt aus bei uns, bei mir? Und wie ist das gemeint? Ein Helfer, der Helfer. Wobei will, kann und wird er mir denn helfen? Und schließlich, was haben wir von diesem kommenden König? Oder was will er von uns haben? Ich habe dazu einen Text geschrieben, wo ich das so ein bisschen versucht habe, mal auf den Punkt zu bringen. Ist vielleicht so ein bisschen angelehnt in das, was manche als Poetry Slam kennen. Und ich hoffe, dass er mitkommt. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Der König kommt, der König der Könige, der Herr der Herren, der Gott des Universums, der Schöpfer selbst, der ewige König, Herrscher ohne Ende, der unsichtbare Gegenwärtige. Er kommt zu uns, er ist unterwegs, er ist in Bewegung, zu uns, zu mir. Er wird bei uns ankommen, bald. Dein König kommt. Er ist dein König, ob du das glaubst oder nicht. Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Sein ist die Macht. Er ist gerecht. Er spricht Recht. Er durchschaut jede Situation. Er ist nicht zu täuschen und täuscht nicht. Er urteilt gerecht. Er lässt nicht Fünfe gerade stehen, aber er macht das Krumme gerade. Denn er rechtfertigt uns, er hilft uns. Recht muss Recht bleiben und doch gilt bei ihm Gnade vor Recht. Dafür hat er sich eingesetzt, ganz und gar. Dafür hat er sich aufgesetzt, die Dornenkrone. Dafür hat er sich festgelegt, aufs Kreuz. Darum wurde er auferweckt vom Vater. Er ist der König der Ehren, der Herr der Herrlichkeit, der Gott aller Gnade. Wer kennt ihn nicht?
verschließ nicht die Augen, öffne dein Herz, habe diesen Blick, halte diesen Blick stand und vertrau seiner Hilfe. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Was könnte es Besseres geben für uns und diese Welt? Und darum will ich beten. Und ich lade euch ein, mitzubeten. Heute gibt es bei 24 Mal Weihnachten neu erleben einen Stiefel. Ich weiß nicht, ob ihr heute Morgen einen Stiefel rausgestellt habt oder einen Schuh. Und dieser Stiefel ist gefüllt mit einem Gebet. Ich gebe es euch nachher gleich mit. Aber ich möchte jetzt mit dem Gebet schließen. Es ist angelehnt an das Vaterunser, aber versucht so Weihnachten neu erleben, spezifisch das auch entsprechend in neue Worte zu fassen. Und das ist so wunderbar schön hier hinten drauf gedruckt, dass ich jetzt sogar mal Brille holen muss. Ich lege es euch nachher hinten hin, da könnt ihr gerne euch das mitnehmen und könnt sagen, das kommt mir in den Stiefel. Himmlischer Vater, ich möchte dich über alles in meinem Leben stellen. Unsere Welt soll sich verändern nach deinen Vorstellungen. Nicht das Recht des Stärkeren soll gelten, sondern Liebe und Mitgefühl. Versorge uns bitte mit allem, was wir zum Leben brauchen. Bitte verzeih mir meine falschen Entscheidungen und Handlungen. Ich möchte auch den Menschen verzeihen, die mich falsch behandelt haben. Und bitte hilf mir, den richtigen und wichtigen Dingen in meinem Leben Priorität zu geben. Hilf mir, falsche Angewohnheiten abzulegen. Du hast die Kraft, dies alles in meinem Leben zu bewegen. Und lieber Herr, ich bitte dich darüber hinaus, dass du uns hilfst, so für uns ganz persönlich das neu zu entdecken, was es heißt, dass du der König bist, der als Gerechter und Helfer zu uns kommt. Und dass wir so angesteckt sind von dieser Vorfreude und von der Freude an dir, dass wir andere auch anstecken können, berühren können. In diesen Tagen haben so viele Leute zu Recht Angst vor Ansteckung. Aber das ist unsere Bitte, dass diese Ansteckung geschieht. Die Ansteckung mit deiner Liebe, mit deiner Gerechtigkeit, deiner Wahrheit und deinem Leben. Amen. Thank you.